Und dann gibt's noch ein ganz besonderes Turnier, den Zonenausscheid, bei dem jedes Land, was noch keinen Fechter zu Olympia schickt, einen Fechter schicken kann und nur der Gewinner fährt noch zu Olympia. Und du kannst dir vorstellen, das ist jedes Mal ein absolutes Gemetzel.
Natürlich immer so die Frage, ich sag natürlich immer Rohan Altileen.
Ich habe einen Fehler gemacht. Ich möchte und ich werde meinen Fehler korrigieren.
Legen wir das mal 3 Tage in die Eiswanne und dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen.
En garde und Glück auf! Ich bin heute hier zusammen mit unserem Gast Laurenz Rieger. Ich bin wieder mal in Düsseldorf und wieder mal alleine, weil der Diggi immer noch in Thailand ist. Und deshalb bin ich hier in guter Begleitung und bin zusammen mit dem Fechter Laurenz Rieger.
Hi, hallo, Laurenz. Danke schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Laurenz, bevor wir ja immer starten, die erste Frage, wie es einem geht. Geht's dir gut? Du bist gerade aus Vancouver frisch hierhin gekommen.
Mir geht's gut, bisschen erschöpft noch von der Reise, aber wieder froh hier zu sein.
Du hattest gerade gesagt, der erste Tag nach der Wiederkehr ist meistens nicht so schlimm, der zweite fürs Jetlag.
Ja, wenn man dann zum ersten Mal nachts um 3 wach im Bett liegt und nicht einschlafen kann, dann spürt man den Jetlag und dann ärgert man sich ein bisschen über die Reise, aber das tritt hoffentlich erst morgen ein.
Ja, dann bin ich auch froh, dass ich dich hier im wachen Zustand erwische. Ja, Laurenz, du bist 23 Jahre alt, du fechtest für Koblenz, du studierst in Köln und bist Teil der Nationalmannschaft. Und bist gerade aus Vancouver, wie wir gerade schon gehört haben, zurückgekommen. Welchen Wettkampf hattet ihr dort?
Wir hatten einen Weltcup, ein Qualifikationsturnier für die Europa- und Weltmeisterschaften, auf dem es auch Weltranglistenpunkte gab für die Einzel- und Team-Weltrangliste.
Wie häufig findet sowas statt?
8-mal im Jahr, wenn ich mich nicht täusche, und dann noch die 2 Höhepunkte in EM und WM.
Okay, ja, cool. Und die sind immer weltweit verteilt oder gibt es da Schwerpunkte?
Genau, also früher war es meistens so, dass viele Weltcups in Europa waren, aber jetzt, wo Fechten komplett globalisiert ist, sind auch ganz, ganz viele Weltcups mittlerweile in Asien, Amerika, Südamerika, auch Afrika. Und der Trend setzt sich, glaube ich, immer weiter fort. Ich würde sagen, die meisten Weltcups sind immer noch in Europa, aber mittlerweile kann man da kaum mehr von einem Schwerpunkt sprechen.
Okay. Ja, du bist mit 5 Jahren zum Fechten gekommen. Dein größerer Bruder hat damals gefochten und hat dich scheinbar angesteckt.
Genau.
Was war das, was dich da so angesteckt hat? Kannst du dich tatsächlich noch dran erinnern?
Also was mich als erstes an dem Sport begeistert hat, ist schwer zu sagen. Ich glaube, als 5-Jähriger war es dann doch eher die Vorbildfunktion des großen Bruders, dass man einfach alles imitieren wollte, was er getan hat. Und er kam eben auch ganz früh bei meiner Mutter dann zum Fechten. Und ich bin da als kleiner Racker in die Fechthalle mitgekommen, habe ihm zugeschaut, habe ihn bewundert und dann irgendwann meine Mutter angebettelt, dass ich auch mal mittrainieren darf. Und habe dann da bei den ganz Kleinen mit so Plastikstäben noch angefangen, noch mit viel Spiel und Spaß. Und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt, bin nicht mehr weggekommen, zum Glück.
Wie muss man sich denn das für Kleinkinder vorstellen, jetzt gerade 5, 6, 7 Jahre alt? Ist das auch eine längere Zeit, wo man wirklich noch mit so Plastikstäben eher kämpft und ist das mehr Spiel und Spaß an der Bewegung als jetzt tatsächlich dieses Fechten?
Ich glaube, für Kinder ist es sogar relativ herausfordernd als Trainer, weil Fechten eben nicht so der klassische Spielsport ist, wie jetzt Ballsportarten zum Beispiel, wo Kinder automatisch Spaß dran haben. Also man muss schon früh auch Technik einstudieren und auch Taktik und Beinarbeit, alles was auch heute noch relativ wenig Spaß macht, ist für Kinder natürlich umso herausfordernder. Deswegen versucht man es mit Kindern eher noch spielerischer zu gestalten und so die Balance zu finden zwischen dem, was später dann Erfolg bringt und als Kind aber auch noch viel Spaß macht. Also dann mit viel Plastikstäben, die dann auch leuchten und dann lange Aufwärmspiele, viel Spaß und ja, so versucht man das dann irgendwie zu verbinden.
Okay. Ja, zu dem Erwachsenentraining kommen wir ja später nochmal. Wie ist denn dann so dein Werdegang gewesen, jetzt von dem kleinkindlichen Alter, halt dann über die Jugend und auch später vielleicht dann mal ja in den Erwachsenenbereich?
Ja, also es war bei mir persönlich eher ein Auf und Ab, was den Leistungssport angeht. Also ich habe in München dann angefangen als kleines Kind, was natürlich noch sehr spielerisch war. Dann bin ich mit 8 Jahren nach Mannheim bzw. Weinheim gekommen. Das war so eine Kooperation. Also es war ein und derselbe Trainer. Habe dann da eine ukrainische Ausbildung, eine sehr technische Ausbildung genossen. Später dann, als der Herr Perellmann leider verstorben ist, einen italienischen Trainer, eine italienische Ausbildung bekommen. Das war dann sehr leistungsorientiert, deswegen bin ich auch in den Leistungssport reingerutscht, schon relativ früh im Kindesalter. Aber dann, als ich nach Dresden ging, gab es eben keinen Bundesstützpunkt in der Nähe für Florett. Deswegen ist das dann auch zeitgleich mit Corona gewesen, dass ich dann etwas weniger trainiert habe. Die Wettkämpfe waren dann auch nicht mehr ganz so gut. Und nach der Corona-Zeit bin ich eben dann nach Köln bzw. Bonn gegangen, um dort wieder vom Training her auf höchstem Niveau weiter fechten zu können.
Ja, du bist ja mit einem Sportstipendium damals nach Dresden gegangen. Das heißt,
Genau.
du hast ja schon auf einem gewissen Niveau damals gekämpft,
Ja.
gefochten. Sagt man auch gekämpft?
Wenn man will,
Ja.
ja.
Das heißt, du warst ja schon also auf einem richtig guten Niveau. Wie hast du dich denn dahin entwickelt? Du sagst, ein Auf und Ab. Hattest du auch Phasen, vielleicht als Teenie, wo du mal vielleicht nicht so Lust auf Fechten hattest? Oder war das doch eher die Zeit, die dich total weitergebracht hat und du dich weiterentwickelt hast?
Ja, also ich habe in Dresden auch eine sehr gute Entwicklung hingelegt im Fechten. Wie gesagt, es war halt von den Turnierergebnissen damals nicht ganz so gut, eben weil auch Covid war und die Trainingsmöglichkeiten dann etwas eingeschränkt waren an Nicht-Bundesstützpunkten. Aber also es gab gute Trainingspartner, auch ein gutes Trainerteam auch in Dresden. Ich habe das schon versucht zu verbinden. Aber generell schon vorher gab es auch Tiefs. Also ich habe mit 14, 15 Jahren den Waffenarm gewechselt, habe als Kind noch mit der rechten Hand gefochten, obwohl ich eigentlich Linkshänder bin und dann irgendwann von meinem Trainer den Vorschlag mit Nachdruck bekommen, doch mal den Waffenarm zu wechseln, dann Linkshänder geworden, umgeschult worden und das hat dann schon einige Jahre an Geduld erfordert, bis dann wieder ein paar Erfolge kamen. Aber ja, ich glaube, es hat sich einfach stetisch entwickelt. Irgendwie ist man dann reingerutscht, kam der erste Erfolg, dann der zweite und dann macht es natürlich immer mehr Spaß und dann kann man auch schlechtere Phasen wieder besser verkraften.
Könntest du denn heute noch mit beiden Armen kämpfen?
Das fragen sich meine Freunde und ich
Einfach
ständig.
nur mal, um den Gegner zu
Ja,
verwirren.
ich glaube, eines Tages werde ich schon noch mal ein Florett in die rechte Hand nehmen und es ausprobieren. Ich würde schätzen, vielleicht etwas besser als der durchschnittliche Fechter mit seinem schwachen Waffenarm, aber wahrscheinlich nicht mehr so gut.
Okay. Ist denn als Linkshänder, ich kenne das aus dem Boxen, dass die ganz unbequem zu bekämpfen sind, weil der linke Fuß, ja, oder beim Boxen ist ja so, der steht dann quasi mit dem rechten Fuß vorne und man steht sich Fuß auf Fuß. Und wenn du jetzt gegen Rechtshänder kämpfst, steht ihr dann nicht auch Fuß auf Fuß?
Eigentlich schon. Ich würde sagen, mittlerweile, vor allem beim aktiven Bereich, sollte es sich langsam ausgeglichen haben.
Ja,
Ich glaube,
aber ist doch ein Problem, oder?
Rechtshänder würden dir die Frage wahrscheinlich anders beantworten.
Ja,
Also ich
ne?
glaube, Rechtshänder sind oft genervt von
Linkshänder.
davon, gegen Linkshänder zu fechten. Genau.
Ja.
Also es ist schon anders. Auf der anderen Seite ist es für Linkshänder dann natürlich dasselbe, nur hat man eben mehr Rechtshänder als Trainingspartner, logischerweise. Deswegen ist man daran gewöhnt
Ja.
und die Rechtshänder eben nicht so ganz an Linkshänder.
Und wenn du dann nochmal die Rechte rausholst,
Ja, also dann bin ich unschlagbar.
dann eskaliert es, ne? Ja, du hast dich irgendwann für das Florett entschieden.
Ja.
Lass uns vielleicht einmal ganz kurz mit den unterschiedlichen Waffenarten anfangen, damit auch alle Hörerinnen und Hörer wissen, worüber wir hier reden. Wir kommen auch gleich nochmal zu, wie macht man eigentlich den Punkt, aber vielleicht mal jetzt zu den Waffen. Es gibt insgesamt Florett, Degen und Säbel. Du hast dich fürs Florett entschieden.
Ja.
Laut meinen Recherchen so eine Art Königsdisziplin.
Hast du sehr gut
Ja?
recherchiert, ja.
Okay. Warum das Florett? Oder nee, fangen wir anders an. Wo sind die Unterschiede? Jetzt rein von der Technik schon mal, von der Waffe.
Ja, also ich fange mal an mit dem Degen, weil es am vermeintlich einfachsten ist. Natürlich, wenn man es betreibt, nicht, aber ich glaube, von den Regeln ist Degen am einfachsten. Beim Degen kann man die ganze Trefferfläche treffen als Stoß. Es gibt eine größere Glocke, der Degen sieht anders aus als das Florett, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Man kann den ganzen Körper treffen und es gibt kein Angriffsrecht. Das heißt, wenn beide Fechter oder Fechterin treffen, dann kriegen auch beide einen Punkt.
Mhm.
Und da geht das Gefecht auch auf 15 Treffer, wie in den anderen Waffen auch. Gefochten wird da auch 3x3 Minuten. Wenn die Zeit abläuft, gewinnt der oder diejenige, die mehr Punkte hat. Im Säbel kann man stoßen und einen Hieb setzen. Okay. Das ist der wesentliche Unterschied zu beiden anderen Waffen. Also man kann schlagen und stoßen.
Mhm.
Und man kann nicht den ganzen Körper wie beim Degen, sondern nur den Oberkörper treffen. Und es gibt wie im Florett beim Säbel auch Angriffsrecht. Das heißt, vereinfacht gesagt, wenn beide Leute treffen, beide Fechter treffen, dann kriegt derjenige oder diejenige den Punkt, der in der Vorwärtsbewegung war oder vorher den Gegner pariert hat.
Mhm.
Dasselbe gilt dann auch fürs Florett. Also es ist von den Regeln sehr ähnlich, mit dem Unterschied, dass man nicht den gesamten Oberkörper, sondern nur den Torso treffen kann und den Rücken. Und dass man nur stoßen, nicht hieben kann.
Mhm.
Und es ist als Zuschauer dann ganz interessant, weil diese Regelunterschiede und die Unterschiede in den Waffen dafür sorgen, dass am Ende Säbel die schnellste und athletischste der drei Waffen ist. Also wenn man sich das anguckt, da fallen Treffer meistens innerhalb der ersten 3 Sekunden, weil einfach direkt der Schnellere versucht in der Mitte das Angriffsrecht zu gewinnen und dann den Angriff zu beenden. Degen ist wahrscheinlich die taktischste Sportart, dort dauern die Gefechte am längsten und Florett ist eben eine Mischform aus beidem. Also es ist sehr taktisch, aber auch ziemlich athletisch und deswegen auch, wie du gesagt hast, die Königsdisziplin, wenn ich immer eine Wertung reinbringen darf. Ich bin froh, dass hier keine Säbel- und Degenfechter sind, nur ich, deswegen kann ich das jetzt auch mal hier so sagen.
Okay, parieren heißt, dass man quasi den Hieb oder den Stoß abwehrt.
Genau, mit der eigenen Waffe. Also wenn der Gegner versucht, einen zu treffen, dann mit der eigenen Waffe quasi die gegnerische Waffe wegschlägt.
Okay, wie werden die Treffer detektiert? Weil das geht ja manchmal so schnell, dass man das mit dem Auge eigentlich gar nicht erfassen kann.
Ja, also früher, also ganz früher gab es eben noch ganz viele Schiedsrichter, die sich das Gefecht angeguckt haben und dann eben beschlossen haben, wann ein Treffer gefallen ist, nach Augenmaß. Irgendwann wurde das alles elektronisiert und mittlerweile ist man mit so einem Kabel an die Fechtbahn angeschlossen. Und wenn man mit der Florettspitze oder im Degen ist es das Gleiche, wenn man dann trifft, dann drückt sich vorne eine kleine Metallplatte auf eine andere. Und so wird ein Stromkreis geschlossen und eine Lampe geht an.
Ah, okay.
Ja.
Und dann ist es ja fast unmöglich, dass beide gleichzeitig treffen, oder?
Ja, aber es gibt eine gewisse Toleranz. Also wenn innerhalb von, ich weiß nicht, wie es beim Degen und Säbel genau ist, aber im Florett sind es 0,25 Sekunden.
Okay, das
wenn innerhalb dieser Zeit getroffen wird, oder 0,2, ich weiß gar nicht so genau.
Ja.
Ich glaube 0,25.
Das ist ja eine
dann
Welt,
gehen beide Lampen an.
0,2 ist eine Welt.
Genau, ja.
Ah, okay. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Aber ich weiß so vieles noch nicht.
Es ist auch schwer zu durchblicken.
Du hattest vorhin einmal gesagt, dass du, wenn wir dann nochmal aufs Training kommen, du hast an verschiedenen Standorten ja trainiert. Die Bundesstützpunkte sind Bonn und Taubers-Bischofsheim.
Genau.
Den Ort kannte ich auch noch nicht.
Der ist auch fast nur fürs Fechten bekannt.
Ja, das hatte ich gesehen. Wurde ausschließlich dafür gegründet damals. Also nicht der Ort, sondern die Schule, der Stützpunkt. Wo trainierst du? Trainierst du in Bonn, weil du auch in Köln studierst oder hast du noch andere Trainingsmöglichkeiten?
Nee, also ich trainiere in Bonn, mache da sowohl Athletik als auch Fechttraining am Bundesstützpunkt zusammen mit dem Bundestrainer. Also ich bin da 2022 nach meinem Auslandssemester hin und seitdem da auch durchgängig am Trainieren.
Okay. Wie sieht ein typisches Training von dir aus?
Unterschiedlich. Also es gibt Athletikeinheiten, in denen wir Kondition und Krafttraining machen. Dann gibt's Lektionseinheiten 3x die Woche. Das ist quasi ein Einzeltraining mit Sportler und Trainer, das 40 Minuten geht. Das ist sehr taktisch und technisch. Und das, was man in den Lektionen dann lernt, wird dann in den Fechteinheiten versucht anzuwenden. Da gibt's dann Freifechten oder auch Fechten mit Aufgabe, wo bestimmte taktische Muster einstudiert werden.
Mhm. Beim Kondition- und Krafttraining, ganz normal, macht ihr da Waldlauf und geht ins Gym oder muss man sich das doch anders vorstellen?
Also
Stabilitätsübungen und so weiter?
Meistens ist die erste Hälfte des Trainings im Gym, also bei uns im Kraftraum in Bonn. Der ist auch sehr gut ausgestattet. Es ist sehr beinlastig, weil Fechten eben hauptsächlich dann auf den Beinen entschieden wird.
Mhm.
Und anschließend gibt's Intervalle oder eben Dauerläufe, entweder draußen beim Joggen oder auf dem Fahrrad. je nach Laune des Trainers.
Sie sind bestimmt beliebt, oder?
Ich sag mal dazu wenig.
Und das taktische Training und technische Training, macht ihr Videoanalysen, weil das dann halt auch sehr individuell ist und ja vielleicht auch zu deinen körperlichen Möglichkeiten und Stärken, Schwächen passen sollte? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es gibt auch Videoanalysen, aber vor allem sprechen wir dann in der Lektion, also im 1-zu-1-Gespräch mit dem Trainer, über Möglichkeiten, die eigenen Stärken bestmöglich auszunutzen, die Schwächen ein bisschen zu kaschieren. Das geht dann 40 Minuten. Am Anfang, das finde ich immer eine ganz interessante Dynamik. Ich hatte jetzt schon ganz schön viele Trainer und am Anfang wird natürlich noch viel gesprochen, weil sich beide kennenlernen müssen und auch wollen, was auch das Technische, das Taktische angeht, weil jede Fechtschule ist anders. Die russische oder osteuropäische Schule unterscheidet sich stark von der italienischen, französischen, von der deutschen, von der asiatischen. Also da gibt's dann je nach Trainer große Unterschiede, wie man Dinge angeht. Und am Anfang spricht man dann halt noch viel, aber sobald man sich dann eingegroovt hat, ist es dann meistens einfach, dass man Übungen versucht zu perfektionieren über Wochen, Monate, teilweise sogar Jahre.
Das hatten wir auch schon mal beim Boxen, dieses Vertrauensverhältnis zwischen Sportler und Trainer. Ist das etwas, was, wo du sagen würdest, dass das besonders wichtig auch für dich ist? Im Grunde genommen dieses blinde Vertrauen zu haben, dass derjenige, der ja draußen steht und euren Kampf nochmal in einer ganz anderen Perspektive sieht, als du es jetzt kannst. Ja. Dass du ihm auch blind vertrauen kannst, wenn er dir Hilfestellungen an die Hand gibt, dass das in dem Moment auch die richtigen sind?
Also ein gewisses Vertrauen ist auf jeden Fall notwendig. Ich glaube, wenn man seinem Trainer nicht vertraut und wenn man nicht das Gefühl hat, dass er zu 100% hinter einem steht, dann ist es auch als Sportler in jeder Sportart super, super schwierig, voranzukommen. Auf der anderen Seite ist es, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet, dass eine gewisse Distanz auch zum Trainer gewahrt wird. Also ich glaube, es wäre jetzt auch nicht gesund, als 23-Jähriger einen Trainer zu haben, der gleichzeitig auch der beste Freund ist. Mhm. Ich glaube, das würde ich mir schwierig vorstellen. Also es ist eine gewisse Distanz da in dem Sinne, dass man sich blind vertraut im Training und auf dem Turnier, aber dass man eben privat dann doch nicht den gemeinsamen Weg geht.
Ja. Hast du denn schon mal Situationen gehabt, bei denen du anders entschieden hast, weil du der Meinung warst, ich empfinde den Kampf jetzt etwas anders und ich glaube, mit folgender Taktik kann ich ihn knacken und der Trainer dir eigentlich etwas ganz anderes an die Hand gegeben.
Ich fürchte, mein Trainer wird das mit Ja beantworten.
Du nicht.
Aber ich möchte mich in dem Sinne verteidigen, dass wenn das vorkommt, dass ich was anders mache, als der Trainer es will, dann meistens, weil ich in dem Moment dann vielleicht nicht ganz so schnell schalten konnte und nicht ganz so in der Lage war, das umzusetzen, was von mir gefordert wurde. Falls es dann tatsächlich mal eine Meinungsverschiedenheit gibt, das kommt vor, zwar sehr selten, aber es kommt vor, dann spricht man meistens im Training drüber. Also beim Turnier ist eigentlich immer eine klare Linie und deswegen auch nochmal das Vertrauen. Also es ist oft genug die Situation, dass man selbst ein gewisses Gespür dafür hat, welche Taktik und welche Muster jetzt angebracht sind, um das Gefecht zu gewinnen. Aber wenn von außen dann ein Hinweis kommt, der vielleicht sogar nicht dem entspricht, was man selbst fühlt, dann vertraut man dem Trainer, weil er kann das Ganze von außen betrachten und beobachten und analysieren. Und als Fechter spürt man dann, dass es wahrscheinlich die objektivere Meinung von außen ist und dass er das dann richtig einschätzt und dann versucht man das dann umzusetzen.
Kannst du deinem Gegner in die Augen sehen?
Tatsächlich, bei neuen Fechtmasken kann man das. Also man hat ja die Fechtmasken auf und wenn die ganz neu sind, dann sind die noch frisch lackiert und haben noch keine Schläge abbekommen, die den Lack abgesplittert haben. Ja. Und dann kann man tatsächlich relativ gut durchschauen. Aber nach so einigen Wochen wird die Maske ein bisschen silberner, reflektiert mehr Licht und dann kann man dem Gegner nicht mehr ins Gesicht sehen.
Okay, weil das stelle ich mir total schwierig vor, weil du reagierst ja letztlich ausschließlich auf den Körper und die Körperbewegung deines Gegners. Ich finde aber die Augen da auch elementar. Vielleicht auch, weil ich selbst mal so ein bisschen Kampfsport gemacht habe und auch so Box interessiert bin.
Ja.
Weil da ist es ja total wichtig, die Augen zu sehen, wo die hingehen. Ne? Und auch den Gegner zu verfolgen, wo er bei mir genau hinschaut.
Ne? Ja.
Aber du hast ja gar nicht die Möglichkeit.
Die Möglichkeit habe ich gar nicht, aber es gibt andere Wege, zu vermuten oder zu antizipieren, wo der Gegner hinstoßen will oder was er als nächstes vorhat. Also ich glaube, Fechter lesen extrem gerne Körpersprache, allein um sich besser zu fühlen, wenn man selbst einen Treffer setzt und die Körpersprache vom Gegner ein bisschen nachlässt. Oder wenn man die Handstellung beobachtet, kann man vermuten, wo der Gegner hinstößt. Also es gibt schon Mittel und Wege, auch ohne Augenkontakt.
Das Ganze geht ja in Millisekunden.
Ja, das läuft dann viel über Instinkte. Also man hat von außen, also vom Trainer, aber auch im Vorhinein selbst, Dinge vorgenommen und man vermutet Dinge. Man kennt ja auf dem Circuit, kennt man ja schon viele der Gegner, weiß, wozu sie tendieren. Aber dann die tatsächliche Entscheidungsfindung auf der Bahn hängt natürlich krass davon ab, was der Gegner dann tatsächlich tut. Und das findet wirklich in Millisekunden statt.
Und wenn ihr jetzt zu internationalen Wettkämpfen fliegt, wie jetzt in Vancouver, und du triffst dort auf Italiener, Russen, Ukrainer oder Chinesen, die ja unterschiedliche Kampfstile haben. Ziehst du deinen Kampfstil einfach so durch oder wie versuchst du dich dann da jeweils auf den anderen so einzustellen?
Also es gibt's Unterschiede.
Gibt's feste Muster je Nationalität, wo du sagst, okay, der wird jetzt damit auf mich zukommen?
Also feste Muster, also nicht einen klassischen Fechtstil, der dann auf alle zutrifft, aber ich glaube, jeder Fechter könnte die Nation eines Fechters direkt erkennen, wenn man ihn beim Fechten beobachtet.
Echt?
Ja, würde ich schon sagen. Vielleicht, also zumindest bei den großen Fechtnationen ist das schon möglich. Und man stellt sich auch darauf ein. Natürlich hat man selbst seinen Stil und man wird immer versuchen, seine eigenen Stärken durchzusetzen. Aber es macht natürlich schon einen großen Unterschied, wie schnell der Gegner an Gefechte rangeht, ob es eher ein taktischer Fechter ist, ein athletischer Fechter, ob er eher offensiv oder defensiv orientiert ist. Ja, da gibt es schon große Unterschiede, auf die man sich aber auch gut einstellen kann, weil im besten Fall hat man nicht nur eine Stärke, die man ausspielen kann, sondern mehrere und kann sich dann halt auf eine dieser fokussieren, um das Gefecht zu gewinnen.
Gibt es denn alte, ausrangierte Kämpfer, die aus dem Ausland vielleicht zu euch kommen und genau das darstellen für Trainingszwecke?
Nicht als Trainingszwecke, aber es ist schon interessant, weil ganz viele Italiener und Franzosen und Russen beziehungsweise Ukrainer als Trainer jetzt im Ausland tätig sind. Also Fechten ist mittlerweile so globalisiert, weil eben aus den ursprünglich großen Fechtnationen, aus den europäischen Fechtnationen ganz viele ins Ausland gegangen sind. Auch einige Deutsche, also Ralf Bisdorf, ehemaliger deutscher Fechter, ist jetzt Damenflorett-Nationaltrainer in Amerika, hat olympisches Gold gewonnen da. Und andersrum, es ist jetzt ein Franzose in Hongkong, hat dort den Olympiasieger trainiert. Die Italiener sind auf der ganzen Welt verteilt und dann kennt man sich aber auch über Trainings, internationale Lehrgänge. Also man ist sich schon vertraut mit allen Fechtstilen, würde ich sagen.
Ich hatte gelesen, in Deutschland gibt es rund 24.000 Fechter. Und würdest du sagen, dass international, also das ist, ich glaube, 1 Million Fechter weltweit, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Das wusste ich gar nicht.
Ich meine doch, mich daran zu erinnern. Ist das aber trotzdem so, dass du immer wieder auf dieselben triffst? Also dass es in gewisser Weise eine Elite ist von den Top 100, auf die man immer wieder trifft?
Also
in Deutschland sicherlich.
Ja, in gewisser Weise schon. Also bei den Weltcups kann ja jede Nation die 12 besten Fechter hinsenden. Und dann sind bei Weltcups im Schnitt im Herrenflirt, würde ich sagen, um die 220 Leute anwesend. Und gegen die ficht man dann auch immer wieder. Also es gibt natürlich je nach Glück im Lauf oder Pech im Lauf, will ich es gar nicht nennen, aber je nach Auslosung trifft man dann auf manche Gegner ein bisschen öfter, auf manche ein bisschen weniger oft, aber es sind meistens die gleichen Gesichter, die auf den Wettkämpfen sind, also dann die Top 250 der Welt im Schnitt. Manchmal, alle paar Jahre, ändert sich dann natürlich durch nationale Turniere in den jeweiligen Ländern diejenigen, die dann mit auf die Weltcups dürfen. Dann sieht man immer wieder neue Gesichter, junge Leute, die dazukommen, ältere, die ihre Karriere beenden. Und so fluktuiert es dann.
Okay. In welchem Alter ist man eigentlich in seiner Prime?
Es ist schwer zu sagen. Also es ist tatsächlich von Fechter zu Fechter unterschiedlich. Es gibt welche, die sind mit 30 in ihrer Prime. Dann gab es zum Beispiel meinen Trainer, der wurde mit 23 Olympiasieger. Es gibt Fechter, die sind von 20 bis 40 Weltklasse. Also es ist wirklich schwer zu sagen. Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie athletisch man ficht. Wenn natürlich viel über die Athletik kommt, ist es normal und auch einleuchtend, dass man mit 35 nicht mehr so gut ist wie mit 25. Wenn es taktisch ist, profitiert man vielleicht von der Erfahrung, die man sammelt über die Jahre. Aber ich glaube, eine pauschale Regel kann man da nicht ausmachen.
Okay. Hat ein bisschen was auch mit Gene und Körperpflege zu tun, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, ja. Damit man der LeBron des Fechtens wird.
Ja. Der LeBron des Fechtens ist gut. Ja. Wäre ich gerne, aber man sieht mich ja gerade nicht. Ich glaube, jeder sieht, dass es nicht der Fall ist.
Ja, also du meinst jetzt von der Muskeln her.
Genau.
Ja, aber die sind doch nicht so entscheidend, oder? Also jetzt ja,
nee.
Dieses flinke.
Ich hoffe nicht. Ja. Ich hoffe nicht. Ja. Sonst wäre ich arm dran.
Aber entwickelt sich Fechten irgendwo dorthin? Du sagst, es wird immer, oder es ist sehr athletisch, dass es auch immer mehr muskulöse, also jetzt stark muskulöse gibt, oder? Oder
ja.
Hat sich eher Fechten anders entwickelt?
Also ich denke, Fechten wird schon athletischer über die letzten Jahre. Wenn man sich Gefechte von vor 20 Jahren und jetzt von heute anschaut, ist da, denke ich, schon ein Trend auszumachen. Es hat aber auch viel damit zu tun, dass jetzt in Asien Fechten sehr groß wurde, in vielen Ländern. Also es war ja schon in China immer relativ groß, Japan auch. Aber die Länder wurden jetzt noch besser. Hongkong kam noch dazu und auch die anderen Länder, Singapur, sind alle jetzt im Fechten gut. Und der asiatische Fechtstil ist dann doch sehr schnell und sehr athletisch. Und so hat sich dann halt auch das gesamte Fechten entwickelt. Auch der amerikanische Stil, der jetzt groß wurde, ist auch sehr schnell. Also da gibt's schon einen gewissen Trend. Was aber nicht heißt, dass jeder Fechter schnell und athletisch fechten muss. Also es gibt auch immer, die Italiener zum Beispiel fechten super taktisch, versuchen sehr diszipliniert zu fechten. Und es ist dann nicht das unbedingt athletischste bei jedem Italiener, obwohl sie momentan die beste Fechtnation sind.
Also ähnlich wie beim Fußball.
Außer dass im Fußball der Italiener nicht die erfolgreichsten sind.
Ja, nicht immer, aber sie sind sehr diszipliniert. Ne?
Ja, das also, sind
sie. Wenn
sie
einmal 1-0 führen, dann
oh
bringen
Gott,
sie das
ja,
auch über die
bitte.
Bühne.
Ich habe immer noch ein Trauma.
Du kommst ja gerade aus Vancouver zurück. Du hast dort, das hatte ich bei Social Media so mitgeschnitten, du bist ja recht früh mit einer roten Karte ausgeschieden. Jetzt musst du mir abholen, was heißt eine rote Karte? Wie bekommt man die? Was macht man da? Hast du unfair gekämpft?
Nee, also ich möchte jetzt direkt klarstellen, dass im Fechten eine rote Karte nicht unbedingt eine Unsportlichkeit ist.
Okay.
Kann auch sein.
Ja.
Im Fechten ist eine rote Karte einfach ein Straftreffer. Also es ist nicht, dass man da des Platzes verwiesen wird, also der Planche verwiesen wird oder so. Ich habe auch keine glattrote Karte bekommen, sondern eine gelbrote Karte. Also ich wurde einmal verwarnt, weil ich mich umgedreht hatte auf der Fechtbahn und dann mit dem Rücken zum Gegner stand. Und es ist eben gefährlich, weil man mich am Hinterkopf treffen kann. Mhm. Deswegen wird das mit Gelb verwarnt. Und dann beim letzten Treffer, unglücklicherweise, bin ich einen ganz kleinen Ticken zu früh gestartet, was auch eine Verwarnung ist. Und dadurch habe ich dann eine gelb-rote Karte bekommen.
Ah, okay.
Ja. Und das, weil es ein Straftreffer war, war das eben der letzte Treffer und das Gefecht war anschließend vorbei.
Ja, okay. Jetzt bist du ziemlich weit gereist für den Weltcup und dann durch ja so eine, wie du gerade sagst, unglückliche Situation geht's dann raus. Wie gehst du denn so mental damit um? Also sagst du, das passiert, ob ich jetzt nach Holland gereist wäre für den Weltcup und mir passiert das oder halt in Vancouver, ist doch völlig egal. Oder ist das schon auch eine Situation, die dich nochmal zum Nachdenken bringt und du da, die dich beschäftigt?
Ich glaube, die Art des Ausscheidens nicht wirklich. Also die macht jetzt nicht so einen großen Unterschied, weil eben gelbe und rote Karten im Fechten relativ häufig vorkommen. Mhm. Dass man auch mit einer roten Karte mal verliert, das kommt eben vor. Also das speziell gibt mir nicht zu denken. Generell versucht man dann natürlich immer Fehleranalyse, Videoanalyse im Nachhinein zu machen. Ich denke, das war jetzt nicht der beste Wettkampf. Ich habe jetzt mein Ziel nicht erreicht im Einzel und im Team, aber es war jetzt auch kein Super-GAU. Es war wahrscheinlich durchschnittlich im Einzel, etwas unterdurchschnittlich im Team. Ja, damit muss man halt auch mal leben können. Es kann nicht immer super gut laufen. Aber es gibt natürlich einige Dinge, die dann auch im Mentaltraining besprochen werden müssen. Aber ich habe mittlerweile schon lange akzeptiert, dass man auch mental Schwächen eingestehen muss, und dass man einfach daran wie an fehlender körperlicher Stärke, fehlender taktischer Finesse und fehlenden technischen Fähigkeiten arbeiten muss. Und es ist alles ein Prozess und deswegen ist man unglücklich, wenn man früh ausscheidet, aber man arbeitet dann einfach mit dem Mentaltrainer, mit dem Fechttrainer weiter zusammen und hofft, dass es beim nächsten Mal besser wird. Also es ist jetzt auch nichts, was mich wochenlang beschäftigt.
Woran und wie arbeitest du ganz genau?
Also beim Mentaltraining kann es manchmal frustrierend sein, weil man immer, wenn man eine Situation, die man vorher schlecht gehandelt hat, dann meistert, plötzlich eine andere findet, wo man Verbesserungsbedarf sieht. Bei mir ist es oft der Fall, dass ich meine Gegner, das mag ein bisschen vermessen klingen, ist es aber tatsächlich nicht einfach überschätze, beziehungsweise mich selbst unterschätze. Das ist momentan ein großes Problem von mir, dass ich dann halt nicht mutig genug auftrete, wenn ich eben zum Beispiel gegen einen Gegner fechte, der besser als ich auf der Weltrangliste platziert ist, auch objektiv wahrscheinlich der bessere Fechter ist, gegen den ich dann eben deswegen nur eine Chance hätte, wenn ich mutig auftrete und meinen Fechtstil versuche umzusetzen, dass ich dann eher zurückhaltend bin, schüchtern bin, mich selbst nicht als gut genug einschätze und daran arbeite ich gerade mit meinem Mentaltrainer zusammen. Und fechterisch gibt's halt nach jedem Turnier durch die Analysen vom Trainer und von einem selbst ein paar Dinge, die verbessert werden müssen. Ich glaube, jetzt aus Vancouver gibt es in meiner Verteidigung ein paar Dinge, an denen ich arbeiten muss, dass es beim nächsten Mal besser wird. Ich wurde jetzt besiegt, weil mein Gegner eben sehr explosiv gefochten hat, quasi auf mich draufgerannt ist. Das war für mich dann schwierig, weil ich beim Zurückgehen nicht die Zeit hatte, über Entscheidungen nachzudenken, sondern rein instinktiv handeln musste. Und das ist mir dann zum Verhängnis geworden. Und an solchen Dingen muss man dann arbeiten. Aber da gibt's auch immer wieder neue Dinge, die verbessert werden müssen.
Das ist ja ein unheimlich mentaler Sport. Also
ja.
Und bereitest du dich, wenn du jetzt auf einem Wettkampf bist, dann auch mental ganz besonders auf diesen Kampf letztlich vor? Also man sieht es zum Beispiel bei Leichtathletik, sieht man es immer ganz schön, weil die ganzen Sportler, die sich auf der Tatanbahn so bewegen, die Einzelsportler dort, wie die sich abschalten. Der eine hört Musik oder der andere hat Handtuch über dem Kopf. Man sieht teils, wenn die auch schon noch aus dem Stadion raus sind, wie die sich selbst auch vorbereiten, meditativ etc. Hast du irgendein Szenario, um so ein bisschen in den Tunnel reinzukommen, um bereit zu sein für den Kampf? Oder sagst du, ich könnte bis 5 Minuten vorher mit dir jetzt noch so sprechen und dann geht's los?
Ja, tatsächlich ist es bei mir eher Letzteres. Ich versuche aktiv an den Tagen vorm Wettkampf noch ganz normal mit meinen Freunden und mit meiner Umgebung umzugehen. Also ich habe da keine besonderen Routinen, weil mich das eher nervöser macht, als dass es mir hilft. Das Ziel muss es halt sein, körperlich und vom Schlaf am Turniertag auf der Höhe zu sein. Und dann am Turniertag bin ich ein bisschen distanzierter und spreche dann vielleicht nicht mehr ganz so viel mit den Menschen um mich rum. Dann bin ich dann fokussiert, höre aber keine Musik. Ich versuche dann eher, alles in mich aufzunehmen und mich bereit zu machen für das Gefecht oder die Runde, je nachdem, an welchem Zeitpunkt ich mich befinde.
Das heißt, wenn Mama oder Papa mal dabei sind.
Die sind ja meistens nicht mehr dabei.
Okay. Die
Zeiten sind leider vorbei. Ich hätte sie gerne mal dabei.
Okay. Ja.
Aber dann natürlich als distanzierte Zuschauer.
Ja. Ich kann es nachvollziehen, dass man dann vielleicht ein bisschen Abstand braucht und dass der Zuschauer das vielleicht nicht sofort versteht, ne, warum man dann jetzt gerade nicht so viel schnacken möchte.
Ja.
Sondern das auf das Nötigste runterdampft. Nee, kann ich gut verstehen. Du bist als Ambassador der FISO World Games 2025 tätig fürs Fechten.
Ja.
Wie bist du da dran gekommen? Also wie ist man auf dich aufmerksam geworden oder hat sich das in irgendeiner Weise entwickelt?
Also wie man auf mich aufmerksam wurde,
Das ist ja bis heute noch ein Rätsel.
Ja, das ist wirklich bis heute noch ein Rätsel. Da müsstest du wahrscheinlich den Verband fragen oder die FISO. Ich habe mitbekommen, dass die FISO mit dem Verband gesprochen hat und der dann eben ein paar Namen gegeben hat. Und dann wurde ich kontaktiert von der Leonie Kockel. Und ich war direkt interessiert. Und sobald ich geklärt hatte, dass das mit dem Fechten im Studium gut vereinbar ist, dann gerne zugesagt. Und ich freue mich sehr, hat bis jetzt super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das wird jetzt die nächsten Monate noch ein bisschen intensiver, wo es auf das Highlight zugeht. Und ich denke, dass wir weiterhin ganz viel Spaß zusammen haben werden.
Wie interpretierst du die Rolle als Ambassador?
dass ich einfach das Möglichste tue, dass alles, was in meiner Macht Stehende getan wird, dass das Highlight jetzt, also die Games im Juli, ein großer Erfolg werden, dass viele Leute für den Sport begeistert werden, die es vielleicht noch nicht sind oder schon sind, aber noch nicht in Berührung damit gekommen sind, dass Fechten als jetzt nicht so populärer Sport auch mal ein bisschen in den Vordergrund geraten kann, dass es einfach ein Event wird, in dem ganz viele internationale Sportler zusammenkommen, gemeinsam einen Wettkampf bestreiten können, ein absolutes Highlight feiern können, gemeinsam essen können, feiern können, sprechen können. Ich hoffe einfach, dass das ein großer Erfolg wird und ich tue mein Möglichstes, da mitzuhelfen.
Ja, sehr schön. Freust du dich denn auch auf andere Sportarten bei der FISO World Games?
Also ich bin ja ein großer Basketballfan.
Ja.
Und 3x3 Basketball interessiert mich brennend. Ich hatte schon ein Event jetzt mit einer 3x3 Basketballerin zusammen in Bochum und ich glaube, das ist wahrscheinlich außerhalb des Fechtens die Sportart, die mich da am meisten begeistern wird.
Ja, absolut. Also wir hatten Greta Kröger hier im Podcast und da freuen wir uns auch schon sehr. Bochum ist für uns auch nicht so weit und findet auch am Wochenende statt. Also von daher, wir werden definitiv auch Basketball mal schauen. Ja, cool. Du bist, nachdem du in Dresden studiert hast, bist du wieder zurück nach Köln und studierst jetzt auch noch.
Ja.
Neben dem Fechten. Hast du sonst noch irgendwas, was du so gerne im Alltag unterbringst oder sagst du, das schluckt schon so viel Zeit?
Ich hätte gern noch Dinge, die ich im Alltag unterbringen kann, aber ich muss mittlerweile gestehen, dass, so langweilig es klingt, neben Fechten und Uni ist eigentlich nur noch Zeit für BIP. Das heißt, wenn ich nicht gerade in Bonn in der Trainingshalle, in Köln in der Vorlesung sitze, bin ich entweder zu Hause am Lernen oder eben in Köln dann in der Bibliothek.
Da bist du nicht allein. Also alle, die wir hier hatten, denen geht's ähnlich.
Aber
trefft ihr euch alle mal in der BIP.
Ja, wär cool. Ja. Aber ich muss auch sagen, mir macht es Spaß. Ich finde, es sind die schönsten Tage, wenn man abends halb tot ins Bett fällt und weiß, dass es ein produktiver Tag war, sowohl fechterisch als auch universitär. Und ich meine, also es klingt immer so dramatisch, aber am Ende ist es ja auch schön, dass man jeweils einen Ausgleich zwischen dem einen und dem anderen hat.
Ja, also definitiv.
Ich könnte nicht die Zeit, die ich jetzt ins Fechten und in die Uni investiere, in jeweils nur eine der beiden Sachen stecken. Das würde ich körperlich beim Fechten oder psychisch bei der Universität gar nicht schaffen.
Gibt es denn Dinge, die dich total interessieren, bei denen du dir vorstellen könntest, genauso viel Einsatz und Energie reinzustecken wie beim Fechten, du dafür aber einfach ja nicht die Reserven hast, weil du halt schon studierst und fechtest?
Ja, also ich bin politisch super interessiert, habe ja auch meinen Bachelor in die Richtung gemacht und
internationale Beziehungen,
genau.
Studiert man auch nicht jeden Tag.
Ja, also es war ein super cooles Studium, hat mir auch viel gebracht und ich denke zum jetzigen Zeitpunkt, dass wenn ich mit der Uni fertig bin, meinen Master habe, dass ich dann erst parallel zum Fechten und dann nach meiner Karriere in Vollzeit genauso viel Zeit in meine berufliche Karriere im politischen Bereich hoffentlich stecken kann. Was nicht jetzt unbedingt, also ich will jetzt kein Politiker in dem Sinne werden, aber einfach politische Arbeit machen.
Ja.
Ich glaube, da kann ich auch eine sehr große Leidenschaft für entwickeln.
Ach cool. Dann haben wir die Frage zu den Zukunftsplänen ja eigentlich auch schon fast abgearbeitet.
Ja.
Zumindest was die weite Zukunft anbelangt, aber deine sportliche Zukunft. Welche Ziele hast du dir da gesetzt für die nächsten Jahre?
Also das große, große Ziel, was wir 2024 knapp verpasst haben, ist 2028 dann die Quali für Olympia. Ich bin auch wenn die Konkurrenzsituation extrem groß ist in Europa, also für die Qualifikationszone, sehr optimistisch, dass wir das schaffen können. Es wird auf jeden Fall nötig sein, dass wir das Beste, was wir können, auf die Bahn bringen. Dann haben wir eine gute Chance. Ein bisschen weniger würde schon nicht reichen, weil eben die anderen Teams, die konkurrieren, extrem stark sind. Also wir konkurrieren so, wie es momentan aussieht. Es kann sich natürlich noch viel ändern mit Ungarn, Polen, Großbritannien, Belgien um einen europäischen Platz. Und wie gesagt, ich denke, dass wenn wir unser Top-Level zeigen, wenn die Quali losgeht, dass wir da gute Karten haben. Aber das müssen wir dann eben auch tun. Und abgesehen von der Quali für Olympia natürlich möglichst gute Ergebnisse, möglicherweise sogar Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften. Im Einzel muss man realistisch sein, bin ich jetzt gerade noch nicht so weit, dass es wahrscheinlich ist, bei der WM zum Beispiel eine Medaille zu holen. Aber ich denke, dass wenn wir im Team mal einen Sahnetag erwischen, dass es durchaus schon möglich ist.
Wie kämpft man im Team? Also ihr seid zu viert, richtig?
Genau, wir sind zu viert. Es fechten immer drei mit einem Reservisten. Und es ist gestaffelt auf 45 Treffer. Das heißt, jeder ficht gegen jeden, 9 Gefechte insgesamt, 3 gegen 3, immer auf 5 Treffer. Und es ist so gemacht, dass wenn einer aus dem Team ein Gefecht verliert, dass der nächste dann auch aufholen kann. Also wenn jetzt das erste Gefecht 5-3 für den Gegner ausgeht, kann das nächste 7-0 für den eigenen Teamkollegen ausgehen, sodass das erste Team, was 45 Treffer erreicht, gewinnt.
Und immer wenn dieser Schritt 5 erreicht ist, egal auf welcher Seite jetzt
gerade, dann wird gewechselt.
Ja. Ach cool. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück bei und Erfolg für deine private und auch sportliche Zukunft.
Danke.
Würde mich ja freuen, dich dann 2028 im TV zu sehen.
Danke.
Die Qualifikation, muss man sich das dann so vorstellen, dass die, so wie jetzt in Vancouver, die Ergebnisse daraus werden dann zusammengerechnet?
Genau, also es gibt eine Frist.
Das oder gibt es nochmal separate Ausscheidungswettkämpfe, wo vielleicht nur 4 europäische miteinander den Teamwettkampf haben?
Also die Frist für die Qualifikation auf der Weltrangliste ist der 1. April dann 2028. Mhm. Da qualifizieren sich dann übers Einzel, je nach Weltranglistenposition, Fechter und übers Team. Mhm. Außer also die Top 4 der Welt und dann noch ein Team von jedem Kontinent. Und dann gibt's noch ein ganz besonderes Turnier, den Zonenausscheid, bei dem jedes Land, was noch keinen Fechter zu Olympia schickt, einen Fechter schicken kann und nur der Gewinner fährt noch zu Olympia. Und du kannst dir vorstellen, das ist jedes Mal ein absolutes Gemetzel. Also da kannst du die Luft schneiden, weil ein zweiter Platz einem nichts bringt und nur der Sieg verhilft einem zum Olympia-Ticket. Alle sind super angespannt, alle haben sich monatelang darauf vorbereitet. Also das ist wirklich faszinierend zu beobachten, jedes Mal aufs Neue.
The winner takes it all.
Genau.
Ja, cool. Dann sind wir hier soweit eigentlich am Ende angelangt. Wir haben immer unsere Entweder-Oder-Fragen am Ende. 2 Stück habe ich diesmal. Sei froh, dass der Digi nicht hier ist, der hat noch richtig fiese Fragen dabei. Ja.
Der will die Leute scheitern sehen.
Ja, der hat da wirklich Spaß dran und Gefallen. Also fangen wir mit der ersten an. Würdest du lieber nur in Unterhose oder mit verbundenen Augen fechten?
Nur in Unterhose.
Tut aber weh, oder?
Tut weh, aber man hat wenigstens eine Chance zu gewinnen.
Wenn der andere auch mit verbundenen Augen?
Ach so, ja, wenn beide mit verbundenen Augen, wäre wahrscheinlich lustiger, ja.
Wäre schon was, ne? Wenn du nur nach Geräusch kippst?
Ja. Vielleicht muss man da so eine Fledermaustechnik irgendwie sich aneignen. Das wäre was.
Du sagst es. Dann die zweite Frage. Würdest du lieber mit einem Gummiknüppel oder mit einer Mega-Beefy fechten?
Mit einer Mega-Beefy. Einfach, weil es, glaube ich, weniger wehtut.
Ja.
Ich habe jetzt noch keine in der Hand gehalten, aber ein Gummiknüppel wäre schon schlecht. Ne?
Die riecht ganz schön, ne?
Ja.
Wenn damit verschwartet wie es.
Wir können ja mal, ja, also ich habe es vorhin schon bei der Leonie erwähnt, wenn man im Sommer bei 40 Grad die Fechtsachen trägt, riecht es tendenziell sowieso schon ein bisschen, deswegen macht die Beefy da vielleicht auch keinen Unterschied mehr.
Habt ihr Einzelkabinen oder seid ihr alle?
Nee. Also, schön wäre es wirklich. Ich möchte aber anmerken, ich bin also bei weitem nicht der Schlimmste.
Okay. Also der Hallenwart, der freut sich immer.
Ja, genau.
Eurem Training.
Genau.
Ja, cool. Mir hat's unheimlich viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Laurens.
Mir auch, vielen Dank.
Ich drücke dir fest die Daumen.
Dankeschön.
Für alle Wettkämpfe, die jetzt in der nächsten Zeit so anstehen, für die Quali dann für 2028 und das würde ich dann bei der Olympia 2028 auch sehen.
Ja,
drück
dir
fest
Dank.
Die Daumen. Das letzte Wort gehört dir eigentlich immer unseren Gästen. Also wenn du noch was loswerden möchtest, dann...
Ja, ich kann eigentlich nur die Leute dazu animieren, im Juli zu den Games zu kommen. Ich hoffe, möglichst viele Zuschauer dort zu sehen.
Das ist doch mal ein Wort. Dann sehen wir uns dort und ja, habt viel Spaß mit dem Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen und Laurenz, danke dir.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Bis dahin.
Bis dahin.